Eve.
Marco!
Was habe ich hier in der Hand? Erklären wir das ganz kurz dem anwesenden Publikum.
Also erstmal herzlich willkommen in München. So. Marco hat eine Catchbox in der Hand. Das ist ein Mikrofon, von dem ich gerade gehört habe, man kann es werfen, aber man sollte es nicht zu doll werfen.
Ich versuche die Kamera nicht zu treffen,
genau,
wenn ich später werfe.
Aber das ist quasi euer Link zu uns. Das heißt, da könnt ihr Fragen stellen, wenn wir denn sagen, das werfen wir jetzt auf euch. Und ja. Damit herzlich willkommen zu Nerd und Kultur hier live von Media for You.
Ja, hier auf den Münchner Medientagen haben wir auf der Bühne, für alle, die uns jetzt nur hören, haben wir beschlossen, wir nehmen einen Live-Podcast auf, auch mit einem Thema, das zu hier sehr gut hinpasst, weil gerade bei der Media for You, das richtet sich ja an Berufseinsteiger, an Leute, die überhaupt sich dafür interessieren, wie man in die Medien reinkommt oder Workshops besuchen wollen, wie man bei dem, was man bereits macht, besser wird. Ich habe zum Beispiel auch einen Foto-Workshop gegeben. Es gibt hier Live-Panel-Diskussionen.
Ich habe den
schon
kurz
leider
gecrashed, dein Photoshop.
Hast ja, du? Ja, ich weiß. Da bist du enttäuscht wieder gegangen.
Ja, ja, so kenne ich doch schon.
Und wir sitzen hier und haben uns dann für den Podcast überlegt, wir reden heute über 10 Karrierewege, krasse Karrierewege, die auch uns inspiriert haben, die hoffentlich euch vielleicht inspirieren, die hier sind, die ihr zu Hause gerade zuhört. Und je nachdem, wie schnell wir hier durchkommen, würde ich am Ende auch diese Catchbox durch die Gegend werfen. Und ihr könnt uns zu diesem Thema auch noch Fragen stellen und mal gucken, ob wir eine passende Antwort dazu haben. Aber worum geht's genau heute, Eve?
Heute? Hast du das nicht gerade erzählt?
Dachte ich auch, aber ich dachte, ich spiele trotzdem den Ball zu dir metaphorisch.
Achso, dann schmeiß ich mir zu.
Ist wirklich?
Ja, komm.
Ich wollte gerade sagen, du hast geschafft, nicht das Mikro zu berühren und nein.
Wiesbaden. So, nein, ich kann nicht anders. Das ist, was man in der Quizshow sagt. So, ja, also ich würde sagen, jetzt ohne weiteres, weil wenn wir noch Fragen zulassen wollen, dann sollten wir starten, sollten nicht mehr so krass um den heißen Brei rumreden. Sagt man das, heißen Brei rumreden oder tanzen?
Ein bisschen Brei habe ich noch, weil ihr seht es vielleicht auch am Thumbnail, die das jetzt zu Hause hören. Es gibt ja gewisse Karrierewege, wenn man über Film und Fernsehen, über Schauspieler, über Regisseure redet. Es gibt ein paar Namen, die einem sofort einfallen.
Ja.
Und die würde ich jetzt gleich aus dem Weg räumen.
Honorable Mentions.
Dazu haben wir schon viel zu oft viel zu viel gesagt und das ist auch zu bekannt, ehrlich gesagt.
Marco, leg los.
Das eine ist Quentin Tarantino. Das ist easy, das hat schon jeder gehört, dass er als Bibliothekar gearbeitet hat, dass er mit seinem Freund Roger Avery sogar als Bibliothekar gearbeitet hat, sie Pulp Fiction zusammengeschrieben haben, er dann quasi vom Videothekar zum großen Hollywood-Regisseur wurde, oder eigentlich Independent-Film-Regisseur. Richtiger Hollywood-Regisseur ist er ja nie gewesen, oder so sieht er sich auch.
Yeah.
Deswegen ist das zu abgelutscht, aber ich würde immer noch dazu sagen, er selbst sieht das nicht so, wie man immer darstellt. Er sagt immer, er hat ja nie eine Filmhochschule besucht, aber auch bewusst nicht. Mhm. Er hat sein Geld zusammengekratzt für seinen ersten eigenen richtigen Film, Reservoir Dogs, den er noch super independent produzieren wollte. Dann hat er Harvey Keitel dazu gekriegt und dann wurde das erst eine Low-Budget-Produktion mit Hollywood-Geld. Aber er hat jahrelang als Drehbuchautor sich durchgeschlagen, hat 2 Drehbücher sehr erfolgreich verkauft und davor hat er ja eine Schauspielschule besucht. Er wollte eigentlich Schauspieler werden.
Also er hat gesagt, er wollte nicht Schauspieler werden, aber er wollte Schauspielern, weil er dann Schauspieler besser verstehen kann und mit denen besser arbeiten kann als Regisseur. Ah. Und das war sein bestes Training. Sein bestes Training war, Filme zu gucken, die er toll findet und sie dann wortwörtlich zu inhalieren, zu studieren, die Kamera-Angles und so weiter und so fort. Und da dachte er sich, wenn ich denke wie ein Schauspieler, kann ich besser mit Schauspielern und kann ich denen bessere Performances rausholen. Und das ist ja auch so.
Der umgekehrte Weg ist Ben Affleck und Matt Damon.
Ja.
Die habe ich vergessen aufzuschreiben, aber die waren ja einfach Schauspieler, die wussten, sie sind 2 von Tausenden in L.A., sie haben keine Chance. Also schreiben sie sich lieber selber ein Drehbuch, mit dem sie arbeiten können und dann darauf bestehen, dass sie die Rollen spielen. Und so haben sie ihren ersten Oscar gekriegt für Good Will Hunting.
Oder ein weiterer Honorable Mention, ich weiß, viele werden lachen, aber ist so Tommy Wiseau. Tommy Wiseau ist aus all den falschen Gründen bekannt geworden, aber das ist ein Beispiel dafür, du planst eine Sache, eine andere wird's, aber du bist erfolgreich. Er hat einen Film gemacht, relativ talentlos, aber es war ja so episch, dass er dadurch berühmt wurde. Der lebt immer noch von The Room.
Ja, aber ich würde ihn fast als Antibeispiel nennen, weil er hatte Geld aus sehr fragwürdigen Quellen, wo wir bis heute nicht wissen, wo dieses Geld herkommt. Und
you must be kidding, aren't you?
Deswegen würde ich das nicht nehmen. Christopher Nolan würde ich noch gerne nennen, um einen unkonventionellen, eigentlich mittlerweile sehr konventionellen Hollywood-Regisseur zu nehmen, weil er bewusst nicht auf der Filmhochschule war. Und wie er mal selber sagt, das liegt nicht daran, dass sie ihn nicht genommen hätten, sondern sich gedacht hat, das ist es nicht, was er lernen muss für das, was er tun will. Er hat stattdessen Literatur studiert, was vieles an seinen Drehbüchern erklärt, finde ich.
Ja.
Warum sie so dialoglastig sind. Er wäre kein Regisseur wie Denis Villeneuve, der den Traum hat, einen Film ohne Dialoge zu drehen.
Ja, ja.
Dialoge, das ist sein Fleisch und Blut. Er ist eben Literatur-Absolvent und hat seinen ersten Film, The Following, nur an Wochenenden mit zwei Freunden gedreht, Jahre hinweg. Und es war schon so ein bisschen die Vorhut zu Memento. Und selbst Memento basiert ja darauf, dass sein Bruder eine sehr kreative Kurzgeschichte geschrieben hat. Und das ist eben auch ein kreativer Weg, um reinzukommen.
Und im Zimmer des Protagonisten von Following ist ein Bat-Symbol. Das ist auch nochmal spaßig. Also wenn man dann guckt, wofür er so richtig
bekannt... Glaubst du, das war Foreshadowing?
Nein, es war nicht. Also es, retrospektiv war es Foreshadowing. Ja, okay. Aber es zeigt uns schon mal, dass der Typ eine Liebe hatte für einen gewissen Superhelden.
Und es gibt noch zwei Schauspieler, die ich noch kurz als Ehrennennung reinwerfen wollen würde. Das eine ist Harrison Ford. Die Geschichte kennen wir auch alle. Dass er nicht gedacht war, um Han Solo zu spielen, war aber schon als Schauspieler aktiv, vor allem auch für George Lucas. Und ich glaube, nach Gravity, in American Graffiti, so, nicht Gravity, nach American Graffiti für George Lucas, hat Harrison Ford für sich entdeckt, dass er mit den ganzen Rollen, die er angeboten bekommt, seine Familie nicht durchfüttern kann. Mhm. Also hat er angefangen, er wollte der Filmindustrie aber treu bleiben, als Tischler und Setbauer zu arbeiten.
Mhm.
Und da hat ihn George Lucas gesehen, als er gerade irgendwie eine Tür gemacht hat für irgendein Set oder für eine Bühne. Und dann hat er ihn gefragt, ob er nicht den Gegenpart zu Luke Skywalker oder Luke Starkiller in den Vorsprechen spielen könnte.
Mhm.
Und es ging nicht darum, dass er gecastet wird. Aber irgendwann, und sie haben sehr viele Schauspieler verschlissen für Han Solo, von Al Pacino bis, weiß ich schon gar nicht mehr, wer alles, Kurt Russell, glaube ich.
Stallone hat vorgesprochen.
Stallone. Irgendwann hat jemand George Lucas angehauen und sag mal, der Typ, der hier die ganze Zeit Han Solo spielt, ist er nicht der perfekte Han Solo?
Ja.
Und so wurde er Han Solo und später wurde er versehentlich auch noch Indiana Jones statt Tom Selleck und so ist eine riesige Schauspielkarriere geboren. Das ist eine sehr bekannte Geschichte. Eine eher unbekannte Geschichte über einen deiner Lieblingsdarsteller in Serien ist die von Norman Reedus.
Mhm.
Die finde ich sehr faszinierend, weil er hat, und authentischer geht's nicht, in einem Harley-Davidson-Shop hat er immer die Motorräder repariert. Und er hatte Streit mit seinem Vorgesetzten, das war in L.A., und der hat ihn gefeuert. Und er war so betröppelt davon und ist zufälligerweise einem guten Freund über den Weg gelaufen. Der war eingeladen für den Abend auf eine Hollywood-Party und hat ihn mitgenommen. Und im Vollsuff hat er auf dieser Hollywood-Party auf dem Balkon eine Rede darüber gehalten, wie scheiße sein Chef ist. Und das hat irgendein Produzent gesehen und ihn gebeten, mal vorzusprechen. Und so ist die Karriere von Norman Reedus entstanden. Und bis heute verdient er mit Motorrädern sein Geld, würde ich sagen. Egal, was er macht, es ist immer ein Motorrad dabei.
Ja. Und das Letzte habe ich noch, Mel Gibson Story, weil sein Durchbruch war Mad Max. Weißt du, wie er als Mad Max gecastet wurde?
Du hast es mir schon mal erzählt, aber ich habe es vergessen.
Also er hat seinen Freund hingefahren zum Casting und saß halt draußen im Zimmer, während der vorgesprochen hat, war komplett verreudet, die Nacht war wild, ein blaues Auge war auch Thema und die haben ihn gesehen und gesagt, also, weil sein Freund hat es nicht gekriegt, den Part, und haben ihn angeguckt, so, also das sieht aus wie der Mad Max, den wir suchen, so verwildert, verbraucht. Ja, und dann hat er das gekriegt und das war sein großer Durchbruch dann in Hollywood mit diesem kleinen, süßen Independent-Film von George Miller, der bis heute, ich finde selbst, trotz all den Credits, er immer noch unterschätzt ist für das, was er ist, weil ich habe ihn vor 2 Jahren nochmal gesehen und konnte nicht glauben, wie immersiv dieser allererste Film ist. Der ist für mich eine richtige Inspiration.
Es ist halt kaum zu glauben, dass es eine Low-Budget-Produktion ist.
Extrem, extrem.
Weil, was da alles kaputt geht, würdest du heute nicht mehr machen.
Ja, ja.
Das ist viel zu gefährlich.
Ist auch. Ja. Und damit sind wir die Honorable Mentions durch. Marco, wer fängt jetzt an von uns beiden?
Du fängst an.
Ich fange an.
Wir haben eine Verbindung zu Mel Gibson. Lass mich eine Brücke bauen.
Bitte. Also
wir haben jeweils 5 mitgebracht. Wir wechseln uns jetzt ab. Ranking-mäßig, so wie wir unsere Top 10 auch immer machen im Podcast. Aber seht es nicht als Ranking. Ich will nicht verschiedene Lebenswege miteinander wirklich ranken. Aber deine Nummer 5 hat Jahrzehnte später, nach dem Karrierestart von Mel Gibson, mit Mel Gibson als Gastauftritt, kann man glaube ich sagen, einen Film gemacht. Ich glaube, da drin ist er der Bösewicht.
Expendables 3?
Expendables 3.
Ja, als es abwärts ging mit Expendables, so definitiv, ja.
Also selbst mit Expendables abwärts ging.
Ja, ja. Ja, Sylvester Stallone, ein, also wir alle sprechen ja, wenn wir über den Underdog sprechen, das ist ja der American Dream, das ist ja das, was sehr viele Leute da draußen sich immer als Inspiration nehmen, vom Tellerwäscher zum Star, und das ist diese eine Geschichte und wir alle können uns darin sehen und feuern den auch an. Aber da war so viel Autobiografisches von Stallone drin, dass er jetzt tatsächlich an einem Film gearbeitet wird, Making Rocky, der diese Geschichte erzählen wird. Weil Stallone ist ja tatsächlich ein sensibles Seelchen, was man ihm nicht zutraut. Und der hatte ja erst eine Karriere in, ja sagen wir mal, Erwachsenenfilmen, Schmuddelfilmchen.
Du musst es nicht weiter ausführen.
Sorry. Ich wollte nur sicher gehen, dass das auch jeder... So.
Googelt das selber, das ist nicht unser Problem.
Ja, ja, genau. Und dann wurde er halt immer nur für den Rough Guy gecastet, für den mit der Gangstervisage, für den The Muscle und so weiter und so fort. Und der hatte auch nicht wirklich viel Kohle, hat ja sogar mal vorgesprochen für Han Solo. George Lucas hat ihn geguckt in diesen engen Hosen, er hat sich angeguckt und gesagt, ja, okay, ich bin nicht der Mann, den ihr sucht. Aber ich sehe eine Geschichte in mir, und zwar hat er irgendwann mal, als er gemerkt hat, mit der Karriere läuft es einfach nicht, und er war in einer Bar, das war wirklich so eine Hollywood-Geschichte, und das ist halt krass, hat er einen Underground-Boxkämpfer gesehen, der die Chance gekriegt hat, gegen Muhammad Ali anzutreten. Und das war wirklich wie so ein Schaukampf. Und der Typ hat Muhammad Ali ins Schwitzen gebracht. Das heißt, er hat zwar den Kampf verloren, aber er hat den Champion dazu gebracht, zu schwitzen. Und kurz Angst zu haben. Und da hat er sich so krass drin gesehen, hat ein Drehbuch geschrieben und ist damit hausieren gegangen. Alle meinten, wir lieben das Skript. Ja, du machst es nicht. Also du spielst da nicht mit. Und er ist halt wirklich hausieren und hausieren, hausieren, hausieren gegangen, bis er das Budget so krass runter hatte, dass die gesagt haben, okay, du kannst das. Und selbst da war er in so einer Bedrulle, geldmäßig, dass er sich von seinem Hund trennen musste, weil er dem kein Hundefutter mehr kaufen kann. Und wer einen Hund zu Hause hat, ich habe einen Hund zu Hause, das ist ja das Schlimmste, also es ist ja grausam, sich von einem Hund trennen zu müssen. Und der Hund, den sich Sylvester Stallones Charakter Rocky dann holt aus der Zoohandlung von Edward, das ist Stallones echter Hund.
Aber den hat er dann quasi als Set-Requisite nochmal mit reingenommen?
Oder? Genau, ja, ja.
Oder hat er ihn danach verkaufen müssen?
Nach dem Dreh? Er musste ihn ja davor verkaufen. Ja. Und als dann das Geld gesichert war, okay, für Rocky, hat er ihn direkt zurückgeholt.
Gut.
Und ja.
Das wusste ich gar nicht, das ist wirklich sein
Hund. Das ist sein Hund. Ja. Und das ist eine unfassbar süße Geschichte. Und es zeigt halt auch, Stallone hat damals gezeigt, er geht gegen den Strich. Also danach hatte er halt auch zig andere Rollen, die nicht nur mit Action, Action, Action verbunden waren. Er hatte dann auch sehr viel Dramen. Natürlich war auch der quintessentielle Actionstar neben Schwarzenegger, ohne Frage. Aber er wurde dann anders wahrgenommen. Es gab eine Zeit vor Rocky, es gab eine Zeit nach Rocky. Und wenn du dir dann Rambo anguckst, der erste Film, ist ein Drama. Wenn du dir anschaust, dass er es geschafft hat, für Creed nochmal eine Golden Globe mit nach Hause zu nehmen und eine Oscar-Nominierung war drin, dann ist das krass. Er wollte einfach mal zeigen, ja, ich habe Muskeln, aber ich habe auch dramatische Muskeln. Mhm. Und die will ich jetzt ein bisschen flexen und das will ich der Welt zeigen. Und dafür hat er echt eine Menge riskiert und es verdient einen Respekt. Und es zeigt halt, man muss sich wirklich festbeißen. Und wie er sagt, go the distance. Ja. Das sagt er in Rocky und es war seine Lebensgeschichte. Und das finde ich extrem inspirierend.
Ja. Schreib selber und klebe auch dran.
Ja.
Ich glaube, Nolan hat das auch gesagt. Er hat Drehbücher angefangen zu schreiben, nur damit er überhaupt was zu verfilmen hat.
Ja.
Jetzt mittlerweile ist er ja ein Regisseur-Autor, aber der Autor von den beiden Nolan-Brüdern ist eigentlich Jonathan Nolan.
Ja.
Und Christopher Nolan hat sich das antrainiert, um was zu haben. Und so war es bei Stallone auch, so war es bei Matt Damon, bei Ben Affleck auch. Und man muss sich auch noch vergegenwärtigen. Es ging nicht nur darum, dass er das Drehbuch, dass er die Hauptrolle spielt. er hat ja wirklich sehr viel Geld angeboten bekommen, um das Drehbuch auch zu verkaufen.
Ja, aber das wollte er nicht.
Und er hat nicht das Geld genommen. Und das hat sein ganzes Leben für immer verändert. Und es hat all uns Filmfans für immer verändert, weil er da hartnäckig blieb, bis dahin, dass er den eigenen Hund verkauft hat. Also nehmt das als große Inspiration.
Ja, manchmal lohnt es.
Wenn jemand deswegen von euch auf der Straße landet, bitte, wir sind nicht schuld und Stallone auch nicht.
Nein, aber die Moral ist halt auch, manchmal lohnt es sich auch, Risiken einzugehen.
Ja.
Manchmal lohnt es sich. Natürlich muss man das von Case für Case abwiegen, aber manchmal lohnt es sich und in seinem Fall hat es sich sehr gelohnt und es ist einfach eine mega Inspiration, ein Typ, der nicht aufgegeben hat.
Meine Nummer 5 ist auch ist eben genauso ein Karriereweg von Case zu Case. Also ich habe James Cameron gewählt und James Cameron ist noch nicht mal einer meiner Lieblingsregisseure, sondern es geht wirklich um den Karriereweg. Der hat als LKW-Fahrer angefangen, der hat als Fahrer für Produktion angefangen, er ist in Special Effects eingestiegen, das war sein ganz großer Einstieg, er hat Modellbauer gemacht. Ihr findet bis heute Set-Fotos noch von Cameron, wie er diese Matte-Paintings selber malt. Er kommt aus dem Special-Effects-Bereich und hat sich hochgekämpft zu Second-Unit-Director für Action-Szenen und auch von, wie heißt nochmal der Produzent, für den er immer gearbeitet hat? Ich find's raus. Sag du irgendwas zu James Cameron, wenn ich das schnell raussuche.
Du meinst Stan Winston?
Ja, nee, ich meine nicht Stan Winston. Stan Winston hat er ja selber dazugeholt nochmal. Ich meine den anderen. Ich hab das hier.
Ich soll was anderes zu James Cameron sagen. Ja, boah, freue ich mich nicht auf Avatar 3.
Wow. Warte, ich hab's.
Freut ihr euch auf Avatar 3? Ohne meinen Einfluss. Hände hoch. Da ist keine Schande drin. Es ist nur der dritte Film, der die gleiche Geschichte erzählt. So. Noch was zu Cameron?
Ja, ich wollte gerade raussuchen, für wen er nochmal gearbeitet
hat. Cameron hat gesagt, dass Terminator Genisys das wahre Sequel ist zu Terminator 2. Hat er recht? Oh, so viele. Danach hat er gesagt, dass Terminator Dark Fate das wahre Sequel ist zu Terminator 2. Hat er recht? So viele. Wow.
Ich hab's, er hat für B-Movie-Legende Roger Corman gearbeitet. Er hat hauptsächlich B-Movies gemacht.
Ja.
Und es passt ja auch ein bisschen zu Terminator 1, weil das ja streng genommen auch noch ein B-Movie war. Und Terminator 1 basiert ja darauf, dass er einen schlechten Albtraum hatte. Du sagst ja immer wieder, wenn man drauf achtet, Terminator 1 ist eigentlich ein Horrorfilm.
Ist er auch.
Die Unstoppable Machine, die wie Frankensteins Monster Sarah Connor hinterherjagt.
Es ist Michael Myers aus der Zukunft.
Und was ich noch so daran toll finde, das ist ja wirklich eine Treppe, die sich da entwickelt. Weil Terminator wiederum, er hat ja vorher Piranhas 2 gemacht, was ja auch eine reine Auftragsarbeit war und entsprechend viel Liebe reingeflossen ist oder wenig Liebe reingeflossen ist. Er galt aber als vielversprechend, weil er sich mit Special Effects auskennt, weil er aus der Richtung kommt. Und er hat dann diese Idee gehabt, wie man Alien fortführen könnte mit Aliens. Und dieses Vertrauen in ihn zu schenken, haben die Producer nur davon abhängig gemacht, ob Terminator funktioniert. Und zwar auch nicht nur an der Kasse, sondern dass er als alleiniger Regisseur hier und Autor auch was auf die Beine stellen kann. Und Terminator hat sie so beeindruckt, dass er Aliens machen durfte. Also das eine beginnt das andere und bedingt das andere. Und ganz frische News, die ich gerade erst gelesen habe, super interessant. Es gab ja dieses U-Boot-Unglück zur Titanic.
Ja. Yeah.
Also als die ganzen Fähre da runter wollten. Und es gibt dazu einen offiziellen Bericht. Und in dem Bericht sind bestimmte Namen noch geschwärzt. Und man hat einen ungenannten Spezialisten zu Tiefseetauchen befragt, wie das Unglück passieren konnte, was man hätte man anders machen müssen, wo waren die Leute fahrlässig. Und in dieser Interviewquelle sagt die ungenannte Person, also wie man in meinem Film Titanic gesehen hat. Also er ist wirklich vom LKW-Fahrer in der Filmindustrie hochgekommen bis zum Tiefseetauch-Spezialist. Und das ist ein Karriereweg, wie er nie wieder passieren wird.
Ja, ist so. Ist krass.
Wobei dieses natürlich klein am Set anfangen sogar noch relativ normal ist. Das alleine macht James Cameron nicht besonders. Sehr viele Regisseure fangen als Produktionsassistenten an. Ich habe hier auch noch mindestens einen Namen, den wenige kennen, der als Produktionsassistent angefangen hat und von den eigenen Förderern später noch als der quasi Hausmeister der Firma bezeichnet wurde und jetzt eines der wichtigsten kreativen Gesichter hinter Marvel ist. Aber zu dem kommen wir gleich. Wir kommen erst zu deiner nächsten Nennung.
Ja, wir machen das jetzt auch ein bisschen schneller. So, bei mir ist es ein Name, ich glaube, da wird niemand mit rechnen, dass ich damit komme.
Ich auch nicht, ja.
Aber wirklich nicht, aber ich muss nochmal in mich gehen, weil eine der Sachen, und das ist nichts, was dir häufig mitgegeben wird in der Schule, in der Uni, aber es gibt ja das Konzept von Fake it till you make it. Und wem das richtig gut gelungen ist, das ist Mila Kunis. Mila Kunis, ihr kennt sie aus Die wilden 70er auf jeden Fall, kennt sie aus zig Romcoms, aus Ted und als Ashton Kutchers Frau. Die beiden sind ja auch so eine Love Story seit, nicht seit Die wilden 70er, was sehr witzig ist.
Ja, ja, danach erst.
Und sie kam aus der Sowjetunion, ist nach Amerika quasi geflohen und wollte dann aber zu einem Star werden, hat aber nicht das richtige Alter gehabt, um in den Rollen mitzuspielen, für die sie ja vorsprechen wollte und für die sie vorgesprochen hat. Inklusive Die wilden 70er. Wenn ihr die Pilot-Episode seht von Die wilden 70er, seht ihr einen gigantischen Altersunterschied zwischen Mila Kunis und dem Rest des Casts. Weil sie war...
Aber so, sieht man den oder sieht man es jetzt?
Man sieht ihn. Sie sieht aus wie ein Kind. Weil sie ein Kind war. Sie war 14. Sie war 4 Jahre jünger und also diese 4 Jahre, in denen entwickelt man sich extrem. Also zwischen 14 und 18 ist ein riesiger Unterschied. Und sie hat dann die Rolle gekriegt, weil die hat die Leute halt auch wirklich schauspielerisch überzeugt. Dieses Prinzessenmäßige und Zickige, aber auch Bissige. Und das hat sie ziemlich gut gerockt. Nur das Alter hat nicht gestimmt. Und als es dann aber hieß, den Vertrag zu unterschreiben, ja, jetzt haben wir ein Problem. Wie will ich das denn machen mit 14? Und dann musste doch irgendwie Mama mit ans Set und dann musste sogar ein On-Set-Teacher mit. Mhm. Einmal, damit sie ihre Ausbildung weitermacht und einmal auch, ja, damit sie so einen Legal Custodian hat, um all diese Sachen machen zu dürfen. Ich meine, sie musste Ashton Kutcher küssen, der 19 war. Und sie war 14. Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig. Aber die hat sie halt so überzeugt und dann hat sie da halt quasi mit einem Mutti-Zettel kam sie an. Und der Rest ist Geschichte. Und das Besondere ist, Jahre später hat sie dort halt auch noch festgestellt, dass das ihr Ehemann sein wird. Der Typ, mit dem sie 8 Jahre lang vor der Kamera stand und sie hatte nichts für den übrig. Ja, das wurde ihr Ehemann. Die sind bis heute glücklich verheiratet. Das heißt, finde ich sogar auf einem persönlichen Level eine ziemlich schöne Geschichte. Und all das wäre nicht passiert, wenn sie nicht ein bisschen geflunkert hat. Leute, lügt mehr.
Nein. Ich kenne wirklich einige Leute in der Branche, die mir ganz offen sagen, fake it till you make it.
Ist so. Ich kenne so viele Leute, die das gemacht haben.
Bei Schauspielern ist es auch viel. Peter Stormer hat mal so schön gesagt, die fragen immer, ob ich Russisch kann, ob ich Georgisch kann oder sonst was. Oder Deutsch. Und er sagt immer, ja, ja, klar.
Ja, klar.
Aber der ist halt, was ist das, Schwede. Peter Stormer ist Schwede, ne? Er kann kein Russisch. Wisst ihr, wie viel
er
Russisch spielt?
Er kann sogar, aber sein Akzent ist besser geworden. Also ja? In...
Peter Armageddon ist einer seiner ersten Russen.
Oh, ich verwechsel ihn gerade. Peter Stormare ist der aus Konstantin, oder?
Ja, ja, klar.
Oh Gott, nee, ich habe ihn verwechselt mit dem Bad Guy aus John Wick. Der ist ja auch...
In John Wick 2 spielt er auch einen Bad Guy.
Ja, ja, aber John Wick 1, Willström oder so.
Du meinst Michael Nyquist.
Ja, danke. Der spielt einen guten Russen. Ja, der macht das nicht schlecht.
Aber Peter Stormare faked das.
Ja, yeah.
Aber ist er besser geworden oder ist er immer noch so
okay.
Schlecht?
Okay. Das ist okay.
Aber man merkt es nicht als Kinozuschauer und das ist halt das Wichtige.
Ja.
Und die Frage ist halt nur mal, wer fragt euch und kann das besser überprüfen?
Ja.
Weil bei Mila Kunis hat bestimmt geholfen, dass sie aus der Sowjetunion geflohen sind.
Ja.
Sie ist halt als ganz kleines Kind, 4 oder 6 Jahre alt, sind sie geflohen aus Europa und eingewandert in den USA. Ich glaube, Ukrainerin, kann das sein?
Ja, Ukrainerin.
Ukrainerin, genau.
Wachsender Antisemitismus, mussten sie weg.
Ja.
Ja.
Und inspirierend einfach.
Ja.
Gut.
Dein nächster Platz.
Mein nächster Platz ist, ich habe ihn angeteased, Michael Waldron. Ja. Weiß jemand, von wem ich rede? Du weißt es und du guckst immer noch fragend.
Ich weiß, wer das ist.
Ja, okay, du weißt es. Aber weiß hier jemand, wer Michael Waldron ist? Ich meine, das ist ja eher ein unbekannter Name. Mal Hände hoch, wer das weiß. Treuer Podcast-Hörer wahrscheinlich. Ja, klar, deswegen weißt du es. Also Michael Waldron, und ich hatte die Freude, mal mit ihm reden zu können, war lange Zeit Produktionsassistent bei der von uns heißgeliebten Serie Community in der Firma von Dan Harmon.
Ja.
Und er war noch Produktionsassistent bei Rick and Morty. Und sie hatten bei Rick and Morty die Tradition, dass, um Ideen zusammenzuwerfen, konnte man Sachen aufschreiben, quasi in einen Topf rein, da hat man Sachen rausgezogen, hat die für die Serie hergenommen und so weiter. Und irgendwann haben sie festgestellt, sag mal, die Ideen von diesem Produktionsassistenten, der uns immer den Kaffee holt, sich kümmert, wenn irgendwas kaputt ist, die sind ja saugut. Und irgendwann haben sie ihn zum Schreiber hochbefördert. Er hat bis heute eine meiner Lieblingsfolgen von Rick and Morty geschrieben, die mit der einsamen Toilette im Feld. Die Rick and Morty-Fans wissen sofort, welche Folge ich meine. Und wer eben auch ein großer Rick and Morty-Fan ist, ist Kevin Feige von Marvel. Der hat ja den einen oder anderen Rick and Morty-Autor schon abgeworben. Und zu denen gehört auch Michael Waldron. Und das war ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, ich glaube, nach der vierten Staffel Rick and Morty. Und für viele wurde auch Rick and Morty nach der vierten ein bisschen schwächer. Hier ist vielleicht ein Grund dafür. Michael Waldron sollte der nächste Showrunner der Serie werden. Sie wollten ihm die Serie anvertrauen als Showrunner. Und dann hat er gesagt, Leute, super, lieben Dank für das Angebot. Aber ich habe ein Angebot von Marvel und ich gehe jetzt zu Marvel. Und dann hat er als erstes die Serie Loki geschrieben für ihn. Und seitdem ist er auch so ein bisschen der To-Go-Writer, weil er immer wieder Drehbuchdoktor für Marvel spielt. Er hat Doctor Strange 2 offiziell geschrieben, aber eigentlich hat er das Drehbuch umgeschrieben. Deswegen darf man Doctor Strange 2 nicht nur ihm anlasten, je nachdem,
wie man betrachtet. Doctor Strange 2 ist ein krasser Flickenteppich.
Ja, eben, ein krasser Flickenteppich. Er hat irgendwo uncredited noch Gags geschrieben. Ah ja, Love and Thunder. Was vielleicht vieles erklärt, weil Love and Thunder ist ein sehr Rick and Morty-Film eigentlich. Aber er ist der Hauptwriter von Doomsday. Das ist, glaube ich, eher wichtig. Also wir reden bei Doomsday, bei dem nächsten Avengers, immer von den Russo-Brüdern. Dabei sind sie ja nur die Leute, die die Kamera draufhalten, in Anführungsstrichen. Ich find,
aber in einem blauen Raum die Kamera draufhalten.
Ja, oder grün, je nachdem.
Ja.
Aber das ist ja nicht ihre große Stärke, wie wir
jetzt deren bei große Stärke ist Electric State.
Ja, eben, wie bei ihren letzten Filmen und auch Serien sogar. Die hatten noch diese gefloppte Citadel für Prime geschrieben. Die haben ja quasi für jeden großen Streaming-Anbieter irgendwie 100 Millionen Dollar verbrannt. Ich glaube aber, dass die Russo-Brüder mit dem richtigen Autoren schon was reißen können. Wer weiß, vielleicht ist es Doomsday, vielleicht auch nicht. Michael Waldron ist meine große Hoffnung dafür. Zwischenzeitlich sollte er auch einen Star-Wars-Film schreiben. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt ist. Offiziell angekündigt wurde da noch nichts. Und ich würde gerne eine Sache, außer diesen inspirierenden Weg vom Hausmeister quasi zum gefeierten Marvel-Helden, würde ich gerne noch eine Sache dranhängen, nämlich, wenn ich Autoren interviewe, dann neige ich immer dazu, Autoren zu fragen, was sie tun, um ihre Schreibblockaden zu behindern. Weil ich weiß nicht, bei wie vielen von euch das der Fall ist. Ich weiß bei Sean vielleicht, der auch viel schreiben muss. Ich suche immer Inspiration, der hier vorne in der Reihe sitzt.
Applaus für Sean.
Der den besten Star-Wars-Fanfilm aller Zeiten geschrieben und gedreht hat. Ich frage Autoren immer, was sie dagegen tun, weil es gibt nichts Schwierigeres für einen Autoren als das weiße Blatt vor einem und der Stift. Und Michael Waldron gab mir den Tipp, schreib einfach, weil das, was du später verfilmst, ist, passiert eh erst im Rewrite. Mhm. Es ist egal, was du schreibst. Es ist meistens, Zitat, scheiße. Egal, es entsteht erst, wenn du drüber gehst und dann wirst du sogar feststellen, das Erste, was du da hingerotzt hast, ist gar nicht so schlecht. Mm. Und dann veränderst du das und das eigentliche Produkt passiert erst da. Und da möchte ich auch nochmal Inspiration für euch mitgeben, anhand von Michael Waldron. Und wir gehen jetzt noch eins weiter. Du hast... Okay, pass auf. Ich habe ein Quiz. Ich habe ein Quiz für euch. Du darfst jetzt nicht die Antwort geben. Ich habe ein Quiz für euch. Welcher deutsche Schauspieler hat in den letzten, ich glaube, als einziger deutscher Schauspieler in den letzten 20 Jahren, bitte korrigiere mich, wenn es falsch ist, einen Oscar gewonnen.
Ist das eine Trickfrage, oder?
Es ist eine Trickfrage und gleichzeitig ist es keine. Welcher deutsche Schauspieler hat in den letzten 20 Jahren einen Oscar gewonnen? Hat jemand eine Idee? Dann Hand hoch. Keiner? Okay, dann wird der Ball hier auch nicht rumgeworfen. Ah, doch, 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 hier meldet sich jemand. Eine Frau? Wer? Ich hab's nicht verstanden. Ich hab's immer noch nicht verstanden. Ah, für den KZ-Film. Stimmt, aber hat sie einen Oscar gewonnen oder wurde sie nur nominiert?
Weiß ich nicht.
Oh, das ist jetzt eine Frage. Das müssen wir googeln. Ich habe aber einen Schauspieler gemeint. Ha, Trick Question. Es ist Christoph Waltz.
Aber er ist kein deutscher Schauspieler.
Er ist Deutscher.
Ja?
Das wusste man nicht, als er den Oscar gekriegt hat. Der Typ sagt immer, er ist Österreicher, aber er hat einen deutschen Pass.
Oh.
Sein Vater ist Deutscher und er hat als Kind einen deutschen Pass gekriegt. Er ist in Wien aufgewachsen. Wenn du ihn fragst, so, aber du hast doch einen deutschen Pass. Naja, ich bin in Wien aufgewachsen, ich lebe in Wien, ich bin Österreicher.
Nein,
ich bin aber,
aus Wien.
Aber der gute Mann hatte zu dem Zeitpunkt einen deutschen Pass, als er seine zwei Oscars gewonnen hat. Irgendwann haben die Österreicher das rausgefunden und haben ihm mittlerweile einen österreichischen Pass gegeben. Ich weiß nicht, ob er jetzt die doppelte Staatsbürgerschaft hat, ob das geht, Österreich, Deutschland? Ich glaube nämlich nicht. Also wahrscheinlich ist er jetzt wirklich Österreicher, aber wir dachten immer, er ist Österreicher und er war Deutscher. So,
gut. Ja, also das ist eine Geschichte, die ist eigentlich ziemlich unglaublich, weil wir haben da so einen Typen, der vom Theater kommt, der in Deutschland und in Österreich hier und da aufgetreten ist, schon im jungen Alter, teilweise in Kindersendungen, die ja. sogar albern sind. In sehr vielen Theaterstücken ist er aufgetreten und er hatte eine unglaublich lange TV-Karriere. Aber immer nur in Gastrollen.
Ja.
Er war...
Auch der an Derek war, oder?
Ich habe tatsächlich an Silvester wurde mir das erste Mal seine legendäre Performance gezeigt in einer Serie, die ich noch nie gesehen hatte. Ich weiß, ich habe die noch nie gesehen, obwohl ich mein ganzes Leben hier schon lebe. Und zwar Kommissar Rex. Und er hat in Kommissar Rex den Puppenmörder gespielt. Hast du Christoph Waltz schon mal als den Puppenmörder gesehen?
Nee.
Du bist eine Puppe. Du hast keinen eigenen Willen. Du bist eine Puppe. Puppen reden nicht. Großartige Rolle. Also, nein, ich meine es ehrlich, es ist wirklich witzig. Es ist wirklich gut. Aber er wurde dann tatsächlich langsam auch verzweifelt. Verständlich, weil er ist in seinen 40ern, es zieht einfach nichts, er geht auf die 50 zu. Und dann findet ausgerechnet in Deutschland ein Casting statt zu einem Tarantino-Film. Kleinen, aber feinen Film namens Inglourious Basterds. Und Quentin Tarantino hat eine Rolle geschrieben, die anscheinend nicht besetzbar war. Der musste eloquent mindestens 4 Sprachen sprechen können. Der musste charismatisch sein, aber auch bedrohlich sein. Es war eine Figur, wo irgendwann Tarantino gesagt hat, ey, ich veröffentliche das Ganze als Skript oder als Roman, aber wenn ich keinen Hans Lander finde, dann ist die Nummer vorbei für mich. Und dann kommt Christoph Waltz rein und spricht den Dialog erst auf Deutsch, dann auf Englisch, dann auf Französisch und dann noch auf Italienisch. Und die gucken sich gegenseitig an, Lawrence Bender und Tarantino. Und er sagt Dankeschön, sagt Christoph Waltz. Und Tarantino sagt, nein, danke dir. Jetzt können wir einen Film machen. Und das ist einfach unglaublich. Und jetzt, also dass dieser Typ in diesem späten Zeitpunkt in seinem Alter nochmal so einen Durchbruch hat und zu einer Hollywood-Legende wurde in so kurzer Zeit. 2 Oscars. 2 Oscars mit Tarantino-Film trotzdem. Ist einfach unglaublich und das zeigt halt auch, ey, es lohnt sich, am Ball zu bleiben. Es lohnt sich, am Ball zu bleiben. Ich hätte genau die gleiche Geschichte, wäre Ki-Hui Kwan gewesen, der schon aufgehört hatte und gewonnen hat bei Everything Everywhere All at Once und jetzt auch wieder Rollen kriegt. Deswegen, am Ball bleiben, Leute, am Ball bleiben. Ich finde, das verdient Applaus für Christoph Waltz.
Sehr inspirierend. Jetzt muss ich überlegen. Ach so, ja, apropos Timing. Wenn wir das hier vor einer Woche aufgenommen hätten, hätte ich diesen Pick nicht gehabt. Ich habe nicht dran gedacht, aber die News ist über die Welt hineingebrochen. Und dann habe ich nochmal gedacht, ah ja, Steven Soderbergh, was für ein inspirierender Typ das eigentlich ist. Weil es gibt wenige Regisseure, zu denen ich mich so innerlich irgendwie verbunden fühle, deren Filme ich aber eher so lala finde. Also es gibt die Steven Soderbergh-Filme, die liebe ich sehr, mit den Jahren mehr als früher, Ocean's 11 zum Beispiel. Und seine letzten paar Filme, auch alle, die ich gesehen habe, außer Black Bag, fand ich wirklich nicht mehr so gut, aber trotzdem so unglaublich respektabel, weil er so viel experimentiert. Mhm. Also ob der jetzt zum Beispiel hingeht und für den Film Presence alles mit einem iPhone dreht, theatermäßig, in einem gemieteten Haus, low budget, weil David Koepp, also der Jurassic Park geschrieben hat und er, diese Idee haben, hey, lass doch mal sowas machen, dann machen sie das einfach. Während die zwei eigentlich für einen anderen Film kollaborieren, nämlich für Black Bag, haben sie ganz nebenbei noch diesen gemacht. Mhm. Und Soderbergh ist jemand, der macht so viel selber, dass er ja unter Pseudonym arbeitet. Der Kameramann seiner Filme ist er heißt nur anders. Der Autor seiner Filme ist auch manchmal er. Zumindest ist der Editor seiner Filme immer er, auch wenn der wieder anders heißt. Manchmal schreibt seine Filme auch einfach seine Ehefrau. Mhm. Die hat zum Beispiel Logan Lucky geschrieben, einer meiner Lieblingsfilme von ihm aus den letzten Jahren. Die hat das dann auch unter einem Pseudonym gemacht, damit es nicht heißt, dass er das nur macht, weil Soderberghs Frau ist. Er hat es gemacht, weil das Drehbuch so gut ist und die Zeit gibt ihm recht. Und bei Logan Lucky hat er eben Adam Driver kennengelernt und deswegen habe ich von News geredet. Adam Driver hat ja gerade erst erzählt, dass ein Ben Solo-Film sehr konkret in Planung war bei Lucasfilm. Das Drehbuch war fertig und Disney hat es abgesägt, weil sie es komisch fanden, dass Ben Solo zurückkommt. Zitat, er hat es nicht verstanden. Bob Iger war gemeint. Vielleicht hat er recht, war ich unrecht, wir werden es nie sehen. Aber Soderbergh hätte diesen Film gemacht. Wisst ihr, was sozusagen?
Die hätten es so leicht erklären können, dass er wieder da ist.
Es ist
Somehow Ben Solo returned.
Damit wäre es zumindest ein Zitat gewesen.
Ja.
Aus dem Film. Ja, also Soderbergh finde ich sehr inspirierend, weil er so eine All-in-One-Maschine ist. Und das liegt auch an seinem Werdegang.
Ja.
Der hat eben alles Mögliche in der Filmindustrie gemacht. Der hat als Editor angefangen, der hat Musikvideos gedreht, der hat sich hochgearbeitet von Mini-Projekt zu Mini-Projekt. Er kommt mehr aus der Post-Production, mittlerweile macht er Kamera und Regie. Und ich finde das einfach unglaublich faszinierend. Er ist so allem einem und sieht auch noch ein bisschen aus wie Moby. Also irgendwie ist er alles. Und deswegen
sogar Moby.
Ich bin irgendwo anders abgebogen. Nach dem Studium habe ich nicht angefangen, Filme zu machen. Aber wenn ich sie selber machen würde, würde ich sie auch selber schneiden, ehrlich gesagt. Kamera gerade so nicht. Da gibt es einfach sehr viel bessere. Aber ich habe schon eine Vision, wie ein gutes Kamerabild aussieht. Deswegen habe ich auch diesen Workshop hier bei Media4U gegeben über Bildgestaltung, Bildkadrage für Social Media, weil das ein Thema ist, das mich interessiert, das mich antreibt. Ich meine, ich mache Videos dazu, wie die Farbkorrektur von The Mandalorian besser sein könnte. So, ich könnte sonst irgendetwas zu Mandalorian und Grogu sagen als Star Wars-YouTuber, aber ich rede darüber, dass die Farbkorrektur scheiße ist. Und auch wenn Sean gerade nicht zuhört, ich bin mir sicher, dass er da voll bei mir ist. Und wir zwei haben zusammen vor ein paar Tagen hier im Kino in München haben wir gesessen und haben Raiders of the Lost Ark in 4K gesehen. So wie Gott und Christopher Nolan es gewollt haben in der zweiten Reihe im Kino. Wir haben da gesessen und wir haben nur über das Staging von Spielberg abgenördet. Und Soderbergh ist so ein Freak, was Kadrage angeht, dass er dieses Staging, also wie ordnet man Sachen im Bild an? Bei Indiana Jones ist es ganz prominent, dass Sachen in den Vordergrund oder in den Hintergrund laufen, die Silhouetten dazu kommen. Ganze Dialoge werden nur mit Silhouetten geführt in diesem Film. Staging ist so wichtig, dass Soderbergh mal hingegangen ist, einfach als Side-Project, weil er ein Editor ist. Er hat Raiders of the Lost Ark genommen, ihn komplett in Schwarz-Weiß gemacht, damit du nur auf den Unterschied zwischen Schwarz und Weiß, auf dieses Staging achtest und die Musik von Social Network drunter gelegt und den ganzen Film komplett neu geschnitten. Nicht, weil Raiders of the Lost Ark so besser ist, sondern weil du ihn dann siehst und ihn mit anderen Augen siehst als davor. Und den kannst du sogar umsonst irgendwo im Internet gucken. Ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Lucasfilm gefällt, aber die mögen Soderbergh, also haben sie es zugelassen. Ich habe den Link leider nicht parat, aber irgendwo gibt's das. Ich habe mal ein Video gemacht zu den ersten 15 Minuten von Indiana Jones und da ist ein Link drin. Da findet ihr den kompletten Film. Also tut euch den Gefallen und schaut mal, was Soderbergh damit macht. Und deswegen ist er so inspirierend für mich, weil er aus einer komplett anderen Perspektive an Filme rangeht.
Yep.
Langer Monolog dazu. Ja. Was hast du denn zu Soderbergh?
Also,
ich eigentlich nie gehabt, das Gespräch.
Wir haben ja, glaube ich, schon mal über Soderbergh
schon,
gesprochen.
Aber ich weiß nicht,
also als Autor mag ich ihn extrem gerne.
Ja?
Mir sind aber seine letzten Werke sehr viele entgangen, muss ich sagen. Mhm. Also ich habe Presence nicht gesehen. Logan Lucky habe ich auch nicht gesehen.
Das ist wirklich mein Lieblingsfilm von ihm der letzten Jahre, weil das so Ocean's 11 mit den Südstaaten ist.
Das klingt geil. Also die Ocean's-Filme mag ich extrem gerne, extrem gerne. Und Contagion. Contagion mag ich total gerne.
Ist auch den muss ich noch gucken.
Der
hat ja viel Lob gekriegt.
Der ist Hammer. Also, aber der, das ist kein angenehmer Film. Also ist jetzt nicht irgendwie viel Good Abend mit Contagion. Nee, das nicht. Aber trotzdem sehr starker
Film. Und er hat ein starkes Ego. Das solltet ihr vielleicht auch haben. Das ist ein starkes Selbstbewusstsein. Er hat zu diesem gecancelten Star Wars Projekt gesagt, es tut mir für die Fans leid, dass sie den Film leider nie sehen können.
Ja. Wenigstens entschuldigt sich einer bei den Fans. So, dann mache ich mal weiter, denn meine Nummer zwei dürfte niemanden überraschen, ist Sam Raimi. Und ja, was soll ich eigentlich noch über Sam Raimi sagen, was ich nicht gesagt habe? Aber was ich sagen kann ist, der Typ hat eine Herangehensweise mit Bruce Campbell zusammen. Und zwar, die ist simpel, aber diese Attitüde haben viel zu wenig Leute. Weil Leute, die Filme machen wollen, sagen, ich will einen Film machen, ey, ich muss nach Hollywood. Ey, ich muss nach Kalifornien, ich gehe da jetzt hin und dann wird das schon irgendwie und dann wird mich jemand auf einer Party treffen. Kann passieren. Sehr viele Geschichten passieren so. Aber die haben gesagt, ey, wir sind nicht aus Kalifornien, wir sind aus Michigan. So. Wir sind aus Ohio. Und lass hier was machen. Lass in unseren Heimatstädten etwas machen. Wir kaufen uns eine Kamera, wir kratzen uns irgendwie das Geld zusammen, ganz egal wie. Wir schippen Schnee. Wir sind Barkeeper. Wir faken auch ein bisschen, bis wir es geschafft haben. Das heißt, wir laufen in Anzügen rum und in Aktenkoffern, in denen nichts drin ist, damit wir ein bisschen seriös wirken. Und wir ziehen es jetzt durch, aber wir erzählen eine Geschichte, die zu den Orten passt, die wir kennen. Wo wir wissen, wo wir die Kamera platzieren können und so weiter und so fort. Und das haben die halt durchgezogen. Ja, und damit ist Evil Dead geboren. Damit ist Evil Dead geboren worden und hat ein ganzes Genre auf den Kopf gestellt. Und hätte dann Stephen King nicht gesagt, das ist der gruseligste Film aller Zeiten, hätte es kein Evil Dead 2 gegeben. Und ohne den hätte es Tarantino und Guillermo del Toro und James Cameron und die alle nicht
gegeben. Ich würde doch weitergehen, wenn der Spider-Man nicht gemacht hätte, wie er es gemacht hat. Das war ja auch mit dieser Independent-Filmmaker-Herangehensweise.
Absolut.
Wie das gedreht ist teilweise in den Szenen, gerade in den Horrorszenen im zweiten Teil.
Ja.
Also er hat diesen Marvel-Modus quasi losgetreten.
Er hat die moderne Origin-Story kreiert. Er hat den Mix aus Persönlichem und Kitschhaften, was wir jetzt häufiger sehen bei Marvel und manchmal auch viel zu viel auf der Kitsch-Seite, das hat er so entwickelt. Und ob man Leute aus dem Biss fragt, also James Gunn, Joss Whedon oder Leute aus dem Independent-Bereich, Tarantino, Guillermo del Toro oder James Cameron sogar, der klein angefangen hat, die mittlerweile macht der Avatar Fire in the Ass. Und die sagen alle, das hätten wir nicht gemacht ohne Sam Raimi. Erst recht nicht ohne Evil Dead 2. Und das verdient einfach Respekt, weil das ist ein Mann, der hat eine Idee, nimmt sich eine Kamera, sein bester Freund ist ein Schauspieler, kann der gut schauspielen? Nee, muss er noch lernen, kann er erst ab Teil 2. So, dann muss er halt ein bisschen Unterricht nehmen. Aber wir machen das jetzt. Und wir probieren dann, wenn wir merken, das ist auch was. Weil das ist etwas, was wir, glaube ich, auch als Content Creator kennen. Manchmal machen wir ein Projekt, das uns sehr am Herzen liegt. Aber es fruchtet nicht so krass bei der Community. Und das ist natürlich eher ärgerlich, weil das ist ein Herzensprojekt. Sowas hat Raimi gemacht. Ist gefloppt, Crime City. Niemand kennt den. Und er wollte nicht zurück zu Horror. Er wollte nicht nur für Horror gekannt werden. Also hat er gesagt, ich schieb denen einen Three Stooges unter in Evil Dead 2. Aber dieser Mix hat die moderne Horrorkomödie so beeinflusst wie kein anderer Film. Er hat ein eigenes Genre kreiert. Respekt. Respekt.
Ja.
Da darf man klatschen.
Da war so eine Klatschpause und keiner hat geklatscht.
Oh, jetzt trollst du, ich sehe, was du hast.
Ich troll dich überhaupt nicht. Ich habe das ja auch schon zu oft gesagt, aber also okay, jetzt nimm mal ganz kurz deinen Filmgeschmack raus.
Ja, ja.
Mal ganz kurz deinen Filmgeschmack raus. Wir sind hier, um über Karrierewege zu reden.
Ja, ja.
Und was ich besonders finde, ist der Karriereweg von einem meiner Lieblingsregisseure. Aber es geht ja nicht um die Filme oder wie du sie siehst.
Yeah.
Es geht um die Machart.
Eike.
Und mir wird immer noch ein bisschen schwummrig, wenn ich an den Karriereweg von Rian Johnson denke.
Mir
Weil
auch.
Rian Johnson, er ist eben diesen klassischen Filmhochschule-Weg gegangen. Hat 96 seinen Abschluss gemacht. Wie viele Leute und wie viele von diesen abertausenden Leuten, die 96 einen Abschluss in irgendwas im Medienbereich gemacht haben, kennt man. Was er gemacht hat, und das hat Jahre gedauert, ich glaube 6 Jahre hat es gedauert, er hatte eine Vision für einen Film. Und dieser Film war ein Film-Noir-Thriller, der an einer Hochschule spielt, an einer Highschool, nicht Hochschule. Und es war sogar seine Highschool, in die er selber noch gegangen ist, irgendein amerikanischer Vorort, irgendwo in L.A. oder so, irgendwo in Kalifornien. Und dafür hat er kein Geld gefunden. Und das war halt schwierig. Aber er hatte eine Vision für einen richtigen Spielfilm, in dem die ganzen jungen Leute, die da auch besetzt sind, unter anderem Joseph Gordon-Levitt, also Leute, die daraus auch eine Karriere gemacht haben, eigentlich fast schon Shakespeare-esk, Humphrey Bogart-mäßig die Dialoge führen. Es ist sehr weit weg von der Realität.
Mhm.
Und dafür gab es kein Geld. Niemand hatte Geld dafür. Wir erinnern uns, Anfang der Nullerjahre, zum Beispiel ein Film wie Garden State von Zach Braff, war ja der absolute Indie-Hit überhaupt.
Yeah.
Er war so ein Indie-Hit, dass jeder Indie-Hit danach eigentlich Garden State sein wollte. Auch mit der Musik und so weiter. Weißt du noch, wie viel Garden State ungefähr gekostet hat? So ein kleiner Independent-Film? So, ich glaube, es war 5 bis 6 Millionen Dollar.
Yeah.
Und die Hälfte davon ging aber für Musik drauf. Was aber immer noch Millionenbeträge sind, um auch einen kleinen Independent-Film in Kalifornien drehen zu können.
Ja, klar.
Das ist nicht so einfach. Und er war so verzweifelt, dass er angefangen hat, das Geld zusammenzukratzen für seinen Film. Und zwar auch mit der großen Hilfe seiner Familie, seiner Freunde. Und er hat sich Geld geliehen. $500,000 hat er sich geliehen, um diesen Film Brick zu realisieren. Und er wurde zum Glück ein absoluter Festival-Hit. Ich glaube, sogar auf dem Sundance Film Festival lief der richtig gut und das war damals noch nicht mal so groß. Und das ist der Startschuss für alles, was danach passiert ist. Er hat sich dann durch Looper auch nochmal ein bisschen Hollywood-Credit erspielt. Was ich bemerkenswert finde, ist, er hatte diese eine Breaking Bad-Episode gemacht, The Fly, die lange Zeit die meistgehasste Breaking Bad-Episode überhaupt war. Die hatte, als ich vor ein paar Jahren mal ein Video über Rian Johnson gemacht habe, auf IMDb eine Wertung von 5, irgendwas. Was mit großem Abstand die schlechteste Breaking Bad-Episode ist. Er hat aber auch die beste Breaking Bad-Episode gemacht, Ozymandias, die mit 10,0 auf IMDb 10,0 immer noch die beliebteste Serienfolge aller Zeiten ist auf IMDb. Mittlerweile hat man ein bisschen das Genie dahinter erkannt, warum The Fly so eine unangenehme Folge ist und dass es pure Absicht ist, dass The Fly jetzt eine 7er-Wertung oder so hat. Das hat sich jetzt über die Jahre hochskaliert. Aber ich finde das halt sehr bemerkenswert. Und nach Breaking Bad hat er dann auch wieder mit Kino angefangen, hat mit Star Wars angefangen, hat jetzt mit Knives Out, mit der Knives Out-Reihe, eine unglaublich erfolgreiche Reihe. Und selbst daraus bricht er aus diesem Erfolgsding und sagt, er würde jetzt als nächstes gerne einen Sci-Fi-Film drehen, der irgendwie in den 70ern spielt oder sowas. Das ist so das, was er vor ein paar Tagen erzählt hat, dass er da schon wieder einen Plan hat, weil er halt Autorenfilmer ist. Aber mir wird's immer ein bisschen schlecht, wenn ich mir vorstelle, ich habe eine Vision für einen Film und ich leihe mir bei meinen Freunden und bei meiner Familie $500,000 dafür. Also ich könnte mir das schon 20 Jahre später, wo die Inflation noch draufkommt, nicht vorstellen. Und damals erst recht nicht. Und ich möchte das einfach hier als Beispiel hinterlassen, ein großes Risiko einzugehen, auch wenn er den etablierten Filmemacherweg bis dahin gegangen ist. Er ist ja ab dann abgewichen. Mhm. Er hat 96 abgeschlossen an derselben Filmhochschule wie George Lucas. Er hat da nur studiert, weil George Lucas und Spielberg dort studiert haben und wollte ja unbedingt dort abschließen und hat danach nur dieses eine Projekt Brick verfolgt. Und hat das eben mit gepumptem Geld realisiert. Und du schuldest mir bis heute, dass du den mal gucken musst, Brick. Weil ich glaube, der würde dir gefallen. Ich glaube, vor dem hättest du viel Respekt. Das ist quasi sein Evil Dead.
Mal gucken. Ich gebe dir nochmal eine Chance.
Ja. Hat auch Freunde besetzt und so. Das sind so unglaublich viele Parallelen.
Ja.
Also, ja.
Ich habe ja auch irgendwo Respekt vor ihm.
Gut.
Aus all den falschen Gründen, aber... Sowas muss man erstmal machen, was der hier gemacht hat.
Ja, aber da musst du auch erstmal zweifach Oscar-nominierter Autor sein. Das ist auch nicht so leicht.
Ja.
Also ich habe schon sehr viel Respekt davor.
Ich auch. Vor der Mona Lisa. Ja. Okay. Machen wir weiter. Meine Nummer eins, also es ist für mich...
Der Kontrast könnte nicht größer
der
sein.
Der Kontrast gerade. Könnte nicht größer sein. Also einer zerstört. Nein. Wir haben hier wirklich jemanden... Ich glaube, wenn man über Inspiration spricht, wenn man über jemanden spricht, wenn der sich ein Ziel setzt, dann zieht er das durch, ja, dann muss es Arnold Schwarzenegger sein. Und das ist jemand, der wirklich aus einer ärmlicheren Familie kam, aus Österreich, aber er hat amerikanisches Fernsehen geschaut, er hat dadurch Bodybuilding gesehen und gesagt, das will ich auch, ist in die Staaten gereist mit dem bisschen Geld, das er hatte und hat einfach nur Bodybuilding gemacht und hatte dann tatsächlich er hat Sprachkurse belegt, glaube ich nicht, aber er hat in seinem Buch geschrieben, Fairness halber, ja, it wasn't worth it. So, weil er hat
glaube ich gesagt, er will sein Geld zurück.
Er will sein Geld zurück für den Dialect Coach. So. Und aber da musst du dir vorstellen, er zieht es durch, er erreicht alles in diesem Sport, was man erreichen kann. Und dann sucht er sich das nächste Ziel. Das nächste Ziel ist, I want to be a movie star. Und es ist nicht, also er hat keinerlei Schauspielerfahrung, keinerlei nichts. Aber er ist ein guter Salesman. Das war er schon immer. Also fängt er an, sich selber zu verkaufen. Und da hat er ein Gefühl sehr schnell dafür, welche Skripte er annimmt und zu welchen er Nein sagt. Und das unterscheidet ihn ja unfassbar dolle von The Rock. The Rock ist der talentiertere Schauspieler der beiden, eigentlich. Der beiden, ja. Also wenn ich jetzt Arnis Acting Range und The Rocks Acting Range nehme und was die beiden eigentlich können, ja, dann gewinnt The Rock. Aber Arni guckt sich Drehbücher an und hat ein Gefühl dafür zu sagen, ah, nee, das mache ich nicht. Und als der Comedies machen wollte, wollte er Comedies machen mit Ivan Reitman. Weil er wusste, das ist Ivan Reitman. Der macht Ghostbusters. Der macht gute Sachen. Der macht Eddie Murphy Filme. Und das noch, als Eddie Murphy noch ein Name war. Da will ich rein.
Und Stallone hat zu der Zeit Stopp oder meine Mama schießt gemacht.
Genau, it was a piece of shit. Und er ist halt wirklich der Actionstar schlechthin geworden. Schlechthin geworden. Und dann hat er gesagt, okay, ich will in die Politik. Und wurde Gouverneur von Kalifornien. Das muss man auch mal schaffen. Und deswegen, also dieser Werdegang ist so unglaublich.
Vor allem als Republikaner.
Ja, auch nicht in Kalifornien.
Ja, aber to be fair, er ist auch sehr hinter Umweltschutz. Er ist ein relativ liberaler Republikaner gewesen. Und zu der Zeit mit einer Kennedy verheiratet gewesen. Also eingeheiratet in den demokratischen Clan in Amerika überhaupt. Also er ist halt ein Mann des Willens. Das ist das Krasse.
Ja.
Es ist immer der Wille. Er hatte kein Geld, gar nichts. Und ist nach Amerika gegangen und hat sich da hochgearbeitet.
Und dass er jetzt... Ja. Im hohen Alter, das er mittlerweile erreicht hat, obwohl er immer noch uns allen hier den Arsch aufreißen könnte, dass er jetzt dieses Erfolgsrezept nimmt und das probiert Leuten beizubringen. Mhm. Wie machst du es? Mhm. Wie strukturierst du deinen Tag? Wie nutzt du diese 24 Stunden, die du pro Tag hast, um was aus dir zu machen? Das ist wundervoll.
Ja.
Deswegen, also I'll be back, er ist der Beste.
Er schreibt Lebensratgeber jetzt.
Deine Nummer 1, bitte.
Meine Nummer 1 ist wieder ein Regisseur. Also es gibt schon eine klare Diskrepanz zwischen uns beiden. Du hast eher zu Schauspielern tendiert, nicht nur, aber eher zu Schauspielern und ich mehr zu Autoren und Regisseuren. Ich nehme Gareth Edwards. Auch hier wieder ein Regisseur. Ich bin nicht großer Fan all seiner Filme. Ich liebe Rogue One mittlerweile. Aber selbst Rogue One ist ja ein Flickenteppich.
Ja.
Und das liegt auch an Gareth Edwards. Ja. Das wurde ja dann durch Tony Gilroy, der angeblich auch teilweise Regie geführt hat bei den Nachdrehs, gerettet. Und Gareth Edwards hat, was war zuletzt? The Creator gemacht?
Ja.
Was ein Musterbeispiel ist für toll produziert, aber kein wegweisender Film.
Mit Budget gut umgehen können.
Ja. Aber woher kommt es? Und deswegen habe ich ihn hier reingewählt. Der hat seinen Lebensunterhalt verdient als junger Mann, indem er mit dem Computer in seinem Schlafzimmer 3D-Effekte gemacht hat. After Effects. Hat in Maya irgendwas gerendert. Was weiß ich, welche Tools er benutzt hat. Er hat das erst, ich glaube, für die Werbeindustrie gemacht und für andere Filme, für Musikvideos und sowas. Mhm. Bin mir nicht sicher, was genau. Und dann hat er angefangen, selber einen Film zu drehen. Er ist mit zwei Leuten durch Mexiko gereist und hat diesen Film Monsters gedreht. Und der hat bei Festivals sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und dann hatten wir auf einmal einen Filmemacher hier, der mit sehr geringem Budget richtige Special Effects hinkriegt und so ein Festival-Hit landet. Und daraus ist dann sein Engagement bei Godzilla entstanden. Das war natürlich sofort wieder Big Budget Hollywood und hat auch Rogue One gemacht und so weiter. Aber aus dieser Spirale wollte er auch wieder raus. Und dann hat er The Creator gemacht. Und The Creator, und das ist merkwürdig an diesem Film, der kostete, ich weiß nicht mal wie viel, schon einiges an Geld, ich glaube 80 Millionen oder sowas. Ich habe ein komplettes Video dazu gemacht, ich weiß leider die Zahl nicht mehr. Sieht aber aus, als hätte er das Dreifache gekostet. Er sieht aus, als wäre er von James Cameron produziert.
Ja.
Dieser Film wurde aber mit den Mitteln eines Independent-Filmers gemacht. Er ist mit einer Kamera, mit einer ganz kleinen Crew, mit tragbarem Licht und allem, sind sie durch Thailand gereist, haben immer mal wieder, oh, dieser Baum sieht schön aus, schnell aus dem Auto gesprungen, schnell irgendwas gedreht, später das auch noch mit in den Film gearbeitet und so weiter. Und der Film ist nur so teuer, weil die Special Effects so teuer sind. Mhm. Die haben alles ohne Greenscreen und so weiter gedreht, sondern haben das von Lucasfilm dann rausretuschieren lassen und haben diese anderen 3D-Effekte draufgelegt. Und ihr seht in diesem Film die ganze Zeit Cyborgs, ihr seht Maschinen, ihr seht überall, dass das alles nicht mehr so echt ist. Aber es sieht echt aus. Und das mit den Mitteln, wie man in Star Wars nicht drehen würde.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt so ein Weg in die Zukunft, wie wir Filme in Zukunft drehen werden. Auch zusammen mit AI, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben, Sachen, den Hintergrund rauszurechnen. Das müssen im Moment Leute in Indien am Computer händisch machen. Jeden einzelnen Frame müssen die selber rausretuschieren. Hollywood verlagert das alles noch nach Indien. Irgendwann wird das die AI für uns alle machen. Das macht sie eigentlich jetzt schon. Die Frage ist nur, wie gut und wie viel wir das einsetzen wollen. Aber The Creator paved gerade diesen Weg. Ein Film, der 80 Millionen gekostet hat oder mehr.
Ja.
Aber wir können in Zukunft sowas auch machen mit dem fucking iPhone.
Ja.
Und Gareth Edwards hat damit angefangen, mit seinem Computer im Schlafzimmer. Und niemanden hindert es daran, selbst so zu arbeiten. Wie gesagt, er hatte eine Kamera und zwei Leute, mit denen er durch Mexiko gereist ist, um einen Fantasy-Horrorfilm zu drehen, der ihn groß gemacht hat. Und das könnte jetzt schon jeder. Niemand wird daran gehindert.
Ja, das stimmt. Ja.
Nimm das als Inspiration. Wir haben noch 5 Minuten Zeit. Wir haben jetzt wieder uns natürlich verquatscht.
Ich habe gehört, wir dürfen sogar 5 nach, oder?
Bisschen überziehen dürfen wir.
Ja, wir dürfen 5 Minuten überziehen. Das heißt, rein theoretisch haben wir 9 Minuten noch.
Wir haben jedenfalls ein großes, williges Publikum hier, das ja auch wegen Media for You hier ist, nicht nur wegen uns Nasen.
Ja.
Und ich nehme an, ihr habt vielleicht Fragen zur Medienbranche und nicht nur zu Arnold Schwarzenegger. Deswegen würde ich sagen, ruhig mal die Hände hoch, wer eine Frage, eine konkrete Frage an uns hätte. Oder, ja, siehst du, da haben wir noch schon was.
Du schmeißt den.
Nee, du wirfst das jetzt.
Nee, das treffe ich nicht.
Das Ding geht über die Treppe. Also zur Veranschaulichung für alle, die gerade nicht zusehen, du musst jetzt, ich rede schon noch.
Kann ich hochgehen, einfach den geben?
Kannst du auch machen.
Ja, dann mache ich das.
Ja, okay, ist ja langweilig. Also wir haben hier vor der Bühne, geht das so die Treppe hoch und da sitzt man, da sind so Sitzgelegenheiten eingerichtet. Und bis nach oben, ich sag mal, das sind 10, 12 Meter bis zur Decke, sitzen hier die Leute. Und wenn wir jetzt diesen Match, wie heißt das, eine Speakerbox, ich weiß nicht mehr, wie das Ding heißt, wenn man das jetzt werfen würde, dann geht das da drüber und landet hinten in der Regie unter der Treppe. Also, sprich mal rein, guck mal, ob es funktioniert.
Alles klar.
Hey, ja. Es funktioniert.
Es funktioniert. Ihr macht das ja schon eine ganze Weile und habt viel Erfahrung auf dem Gebiet gesammelt. Was würdet ihr jemandem, der das noch nicht ein paar Jahre macht, raten oder erzählen? Was hättet ihr von Anfang an anders gemacht oder besser gemacht, seit ihr eingestiegen seid?
Oh, das ist eine gute Frage. Was ich besser gemacht hätte oder anders gemacht hätte? Ich sag du zuerst.
Alles.
Alles?
Ja, also ich denke, das ist aber auch, wenn man alles anders gemacht hätte, dann glaube ich, kommt man auch nicht irgendwann weiter. Also du fängst an mit einem Wunsch oder mit einer Idee, die ist anfangs eventuell sogar bescheuert, eventuell fühlst du dich da noch nicht mal richtig drin. Und erst nach und nach entwickelst du irgendwie deinen Stil, fühlst dann irgendwann wohl drin und dann sagst du, ja, selbst wenn es jetzt nicht gerade meine Glanzleistung ist, das ist so das, womit ich mich wohlfühle und das findet auch irgendwie Anklang. Und wenn du das fühlst, glaube ich, dann bist du schon auf dem richtigen Weg. Wenn du sagst, ich stehe hinter dem, was ich gerade mache.
Ich glaube, also ich tue mich mal schwer damit, irgendwas im Nachhinein in meinem Leben ändern zu wollen. Weil ich bin jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt, und ich glaube, das ist wholesome für mich selbst, an einem Punkt in meinem Leben, wo ich sehr, 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 sehr zufrieden bin. Und das hätte ich ja nur erreichen können durch all die Fehler, die ich früher gemacht habe. Und deswegen würde ich ungern was ändern. Aber wenn ich mir selbst noch mal raten dürfte, irgendwas besser zu machen, dann würde ich sagen, probier viel mehr aus, mach viel mehr. Warte nicht auf die Gelegenheit, sondern nimm das Handy in die Hand, deswegen nochmal Gareth Edwards, dreh selber was, mach was, probier es aus. Wegschmeißen kannst du es immer noch. Also es gibt nichts zu verlieren, außer ein bisschen Zeit und die Zeit wird zur Erfahrung. Das ist das Einzige, was ich mir raten würde, aber ich würde nichts ändern.
Noch jemand eine Frage? Ich renn rum mit dem... Oh ja, cool.
Dankeschön. Ihr hattet das
laut Thema, reinreden.
Oh, sorry, hört man mich? Ja, schön. Ihr hattet das Thema Fake it till you make it angesprochen. Mal von eurer Perspektive nachgefragt, wie dreist darf man bei der Selbstvermarktung sein?
Oh.
Also jetzt nicht, weil ihr gerade da seid, sondern ich tue mich mit dem Thema so ein bisschen schwer. Deswegen eure Einschätzung.
There's no biz like showbiz. Also ist so. Ja. Wie groß ist dein Selbstbewusstsein, ist die Frage tatsächlich. Also Gegenfrage.
Sky is the limit.
Ja, also es ist halt wirklich. Du, gerade, also wenn wir jetzt so über Schauspielkarrieren sprechen, da müssen schon sich Leute gesagt haben, ja, also ich habe schon 3, 4 Angebote da draußen und komm dann weiter. Also es hat schon ein bisschen was auch mit Schaustellerei zu tun, auf jeden Fall, um irgendwie in der Schauspielbranche Fuß zu fassen. Aber Marco guckt schon so grimmig. Marco, hast du schon mal was gefaked?
Nee, nicht gefaked, vielleicht aufgeblasen, aber auch nicht so sehr. Also, aber wobei doch, ich weiß, aber das fand ich interessant, als ich bei der GameStar angefangen habe damals. Also ich habe studiert, ich habe Abi, ich habe eine ganze Filmografie dran gegangen. Das ist übrigens ein Tipp, den ich euch geben kann. Wenn ihr im Medienbereich arbeitet, die Leute interessieren sich nicht für euer scheiß Zeugnis. Die Leute wollen wissen, was ihr schon gemacht habt. Macht lieber ein PDF dazu, in der ihr schön auflistet habt, Sachen, auf die ihr stolz seid, die verlinkt sind, dass man sie sich anschauen kann. Und das habe ich chronologisch aufgelistet. Sachen, was die ich schon im Studium gemacht habe oder außerhalb des Studiums. Und eine Sache, die da drin war, war der Eyecatcher. Ich hatte 1,5 Stunden oder so Vorstellungsgespräch bei der GameStar damals im Produktionsteam. Da ging es um Videoproduction als Praktikantenstelle. Und wir haben gefühlt 1 Stunde lang nur davon geredet, dass ich eine Pornodoku gemacht habe. Und das habe ich halt gemacht im Studium als Studienprojekt. Ich habe dafür Pornoproduzenten interviewt unter dem Thema die Auswirkungen der deutschen Wirtschaftskrise auf die deutsche Pornoindustrie. Weil mir gewahr wurde, dass München zusammen mit Ruhrgebiet und Berlin, dass das so die einzigen 3 Städte sind, in der Pornoproduzenten ansässig sind. Und in München sind es relativ wenige. Und den habe ich dann abtelefoniert. Und tatsächlich waren Leute bereit, vor die Kamera zu treten, mit mir darüber zu reden. Das war sehr interessant. Und die Antwort, die Kurzantwort übrigens ist, ja, die Wirtschaftskrise hatte Auswirkungen darauf. Deswegen einer der vielen Gründe, warum ihr nicht mehr so viele hochwertig produzierte Pimmelvideos im Internet aus Deutschland seht. So, aber diese Doku, für die wir echt viel gedreht haben, viel Material gekriegt haben von diesen Produzenten, gefragt oder ungefragt, in Tüten. Das Ding ist vielleicht 3 Minuten oder 4. Ich meine, ich war Student, ich hatte irgendwie 2 Nächte Zeit, das schnell zusammenzuschneiden. Das ist nicht sehr lange. Es war sehr lehrreich für mich und ich habe viel gelernt und es ist so wirklich was Aufwendiges dabei entstanden und ich habe, glaube ich, 97 von 100 Punkten gekriegt dafür. Aber es ist nicht viel. Und insofern, ich habe es nicht gefaked, aber ich kann sehr lang und sehr elaboriert über deutsche Pornoindustrie reden, anhand dieser 2,5, 3, 4 Minuten, die ich da gedreht habe. Und sowas muss man auch mal nehmen können. Sowas ganz Kleines, wo man eigentlich denkt so, ja, so krass ist das doch gar nicht. Aber man kann es ruhig herausstellen, man kann ruhig selbstbewusst darüber reden. Weil im Endeffekt, ihr seht es ja auch in der Reaktion, ich sehe es ja auch in der Reaktion hier bei euch, das ist immer noch ein Gesprächsthema.
Alles klar, vielen Dank für den Einblick.
Bitte.
Das nächste Nerdkultur-Video. Danach siehst du Pornos mit anderen Augen.
Ich hab dir gesagt, ich mache irgendwann mal ein Video, darum liegt da Stroh rum. Das ist ja das große Geheimnis, das ich mit mir rumtrage, dass ich weiß, warum da Stroh rumliegt. Und ich meine nicht, weil wir haben improvisiert, weil da Stroh rumlag. Nein, ich glaube zu wissen, warum da Stroh rumlag. Stroh. Na egal.
Okay. Noch eine Frage, jemand?
Aber jetzt nicht fragen, warum da Stroh rumliegt. Ich gebe euch noch einen Rat mit. Wenn ihr es in der Medienbranche schaffen wollt, müsst ihr immer in der Lage sein, irgendwas zu sagen, auch wenn keiner gefragt hat.
Ja.
Also so ungefähr wie jetzt. Also ja, jetzt ja. Vielleicht aber jemand die Hand hochheben.
Also Frage? Ansonsten gehe ich jetzt gleich wieder zurück zu Marco.
Siehst du? Ich habe jemanden inspiriert.
Oh ja. Na also. Wie heißt du?
Johannes. Also in der Medienbranche kann ich mir vorstellen, kann es ganz schön auf und ab gehen. Und jetzt wird mich persönlich interessieren, wie ihr aus persönlichen Scheitern gelernt habt. Also so Live-Learnings, die ihr vielleicht mit uns teilen könnt, für alle, die Inspiration brauchen.
Marco, möchtest du anfangen?
Es ist eigentlich ähnlich wie das, was ich schon gesagt habe. Ich finde, alle Fehlschläge, die ich so hatte, haben mich trotzdem dahin geführt, wo ich jetzt bin. Und ich mittlerweile nehme ich die Fehlschläge auch so wahr. Also wenn mal was nicht funktioniert, ob es ein Videoformat ist, ob es ein Pitch ist, egal was es ist, ich habe dann so, okay, ich lerne daraus. Was kann ich daraus mitnehmen, damit ich es beim nächsten Mal besser mache? Und wenn es nur ist, das Thumbnail muss ein bisschen anders aussehen oder ich muss mit den richtigen Leuten reden oder ich habe es falsch dargestellt oder was auch immer für den Pitch jetzt innerhalb der Firma oder was auch immer. Ich nehme das als Opportunity und was lernen wir daraus? Und dann immer weitermachen, immer weitermachen. Yves und ich sind schon lange dabei. Also ja. Eigentlich sind wir alte Hasen. Yves, du?
Ja, eigentlich muss ich das unterzeichnen. Also ich habe mich allein damals so häufig wieder komplett neu entwickelt und alles dann irgendwann nochmal weggeworfen und gesagt, das mache ich anders. Früher habe ich noch Essays gemacht, aber das war nicht so 100%. Ich meine, ich mache es immer noch gerne und ich würde es auch hier und da machen. Aber es ist nicht 100%ig das, was die Leute dann irgendwie bei meinem Content sehen wollten. Und dann findet man irgendwann heraus, okay, ich glaube, das ist die Zuschauerschaft, die das so sehen möchte. Und dann probiert man neue Sachen aus. Und manche funktionieren nicht. Also meistens ist es auch nicht Plan A, der funktioniert. Manchmal auch nicht Plan B, manchmal ist es Plan C. Und dann merkst du, ey, aber der war eigentlich auch der geilste. Und Sachen entwickeln sich. Es ist halt wirklich ein ständiger Prozess, wie sich dann Sachen entwickeln. Aber man sollte nicht, wenn es gleich beim ersten Mal irgendwie schief geht, gleich komplett irgendwie den Verstand verlieren. Und ich neige dazu, sehr schnell panisch zu werden. Richtig? Richtig? Ja, das ist ein sehr guter Freund. So, ja.
Okay. Ich hoffe, wir konnten euch irgendwie inspirieren, so wie all die genannten Personen uns in unserem Leben inspiriert haben zu dem, was wir jetzt hier machen und hier sitzen dürfen und reden dürfen darüber. Ja, ja. Und ich bedanke mich, dass ihr alle da wart. Hier ist die ganze Treppe voll. Vielen Dank. Mehr,
ich komme auch noch mal eben zurück auf die Bühne.
Ja, stimmt. Kommt doch mal vor die Kamera. Die sieht ja keiner. Ja. Also doch, guck mal hier. Die Kamera schwenkt hier hinterher. Und vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Wenn ihr wollt, bleibt noch eine Sekunde sitzen. Und wir machen noch ein Selfie, weil das machen Content Creator, so habe ich gehört.
Ja, also tausend Dank. Das war echt wundervoll mit euch. Und es war auch wundervoll mit dir, Marco.
Danke, es war auch wundervoll mit dir, Yves. Und wir brauchen noch ganz schnell ein Schlusswort. Wir müssen jetzt langsam Schluss machen. Hast du ein Schlusswort? Irgendwas aus... Mach was von Schwarzenegger.
I'll be back.
Okay.
Ja, wir können es auch den Dylan geben, aber ja.
Ist es so schwer. So.